Putins Überfall auf die Ukraine ist derzeit das bestimmende Thema, das einzige, an das wir hier in Europa denken können. Aber geht es den Amerikanern genauso? Unser Thema heute.
Hey guys, welcome to Amerika übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Hello everyone. Heute ist nicht Dienstag, aber Montag, die 7. März. Heute wollen wir einfach reden. Also reden über, wie uns geht, wie euch geht. Ja, alle schauen sich an. Manche haben schon ein bisschen rote Augen. Also das war mein Erlebnis mindestens. Manchmal ich auch. Wo man hat diese besondere, ne, so Verständnis, dass es ist nicht, dass alles in Ordnung ist, aber vielleicht alles so gut wie möglich. Aber alle haben Sorge, haben vielleicht Angst. Ich weiß, bei uns über kaum andere Themen gesprochen in die letzte Zeit als der Situation in Ukraine jetzt. Und das ist ein bisschen unser Thema heute. Wir wollen euch fragen, wie geht's euch? Ich will Wendy fragen. Wendy, wie geht's dir? Und reden ein bisschen über, wie wir das sehen, how we're processing it. Vielleicht ein paar von den Diskussionen mit unseren Freunden und Familien in den USA. Und wo wir jetzt sind. Ich meine, alle haben wahrscheinlich, so wie wir, die Schlagzeilen lesen wir stundenlich, nicht täglich. Ich bin ehrlich gesagt zu oft auf Twitter. Ich wache jeden Morgen auf, zu sehen, was ist passiert in der Nacht und überlegen dann immer, wie man mit den Kindern das bespricht. Versuche nicht zu worried oder so aussehen, weil ich will nicht, dass die Kinder so viel Sorgen machen, obwohl ich finde, dass die auch verstehen sollen. Ich weiß, dass meine Kinder waren diese Woche auf einer Demo in Hamburg. Ich war auf zwei. Man überlegt, was man tun kann. Wir haben schon Materialien gegeben an eine super Initiative von einem Sportverein hier in Hamburg von unserer Kinder und haben Geld gegeben, haben Materialien gegeben. Wir sind jetzt auch angemeldet, eine Familie aus der Ukraine zu nehmen hier bei uns. Und man versucht so viel, wie man tun kann, zu tun, weil man fühlt sich so hilflos in der Situation, besonders wenn wir sitzen hier und jeden Tag sehen die Bilder, die rauskommen und fragen uns, wie es weiterlaufen soll, auf verschiedenen Niveau. So sitzen wir hier heute, wir wollen das diskutieren mit euch. Vielleicht habt ihr die gleichen Gedanken, aber von unserer Perspektive wollten wir das diskutieren, vielleicht auch ein bisschen als eine Therapie, hilft das auch miteinander zu reden. Insofern fange ich an mit der Frage, Wendy, wie geht's dir?
Ja, ich dürfte auf keine Demos diese Woche gehen, weil ich finde mich in Quarantäne zu Hause, weil ich Corona-positiv bin, obwohl dreimal geimpft. Trotzdem, ich habe mich auch sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, vielleicht doch mehr, weil ich einfach zu Hause war und konnte viel lesen. Und ich merke auch, dass wir eine andere Sicht haben als die meisten Deutschen, weil wir Amerikaner sind und weil wir nicht in Europa waren mit Eltern oder Großeltern, die im Krieg waren, zuletzt während des Kalten Kriegs in den USA. Natürlich haben wir das gespürt. Es war Thema. Wir haben unsere Bomb-Drills gehabt in die Schule, wo wir unter die Tische uns verstecken mussten. Wir waren auch damit beschäftigt, aber überhaupt nicht wie hier in Europa. Deswegen glaube ich, dass ein paar von unseren Anmerkungen oder Gefühle sind anders als die Deutschen. Für mich, ich habe mich auch gesagt, was kann ich auch tun? Ich bin auch angemeldet für eine Familie hier im Haus. Das kann ich zumindest machen. Habe ich auch alle meine Decken und alten warme Jacken alles hier gesammelt für die verschiedenen Hilfsaktionen. Man fühlt total hilflos. Wir folgen Freunde, die unterwegs sind mit Vans nach Ukraine, um Leute rauszuholen. Und wir hier in Hamburg, wir sind nah dran an die Klitschko-Nachrichten. Viele hier an meiner Straße. Wir haben auch hier in unserer WhatsApp-Gruppe auch dann ein bisschen ausgetauscht, wer noch kann Familien aufnehmen, wer besser für uns alle und für die Familien auch, wenn mehrere hier an die Straße das machen. Sieht so aus, als ob das vielleicht klappen wird. Gibt es mehrere, die schon Geldsammlungen gemacht haben. So echt bewegend, was hier alles gemacht wird in unseren Nachbarschaften. Aber was ich ganz skurril fand ein bisschen, war, wie die Expats, wie die Amerikaner, die hier in Europa wohnen, wie die reagiert haben. Als ich mit meiner Freundin gesprochen habe, sie kommt aus den USA, sie sagte, dass ihre Mutter hat sie bombardiert mit Text, dass sie sofort nach Hause fliegen sollte, weil bald wird keine Flüge mehr geben aus Europa. Und sie hat selber auch gesagt, was sollte ich tun? Und sie hat Angst um ihr Sohn, der deutscher Pass hat und ob er im Krieg dann irgendwie einsteigen muss. Das ist nie in meinen Kopf gegangen. Hm. Aber das fand ich schon interessant.
Bin aufgewacht Donnerstagmorgen nach diesem Feuer bei der Atomkraftwerk in Ukraine und bin auch in einer Gruppe von internationalen Frauen, meist in Hamburg, aber ein paar andere. Und der Diskussion war, also, ja, die Flieger sind jetzt billig und noch zu kaufen. Und ja, ich überlege mich, eine Tasche zu packen. Weiß nicht, wo man hingehen damit. Aber diese Idee von bereit sein, zu fliegen oder so irgendwo anders zu gehen, falls es kommt hier. Ich weiß auch, dass Freitag habe ich eine Nachricht von einer Freundin in Wien bekommen. Sie war bei ihrem Kinderarzt und der Kinderarzt hat empfohlen, dass sie Jodtabletten von die Apotheke holt, weil in Wien hat sie erzählt, am Freitag, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, oder am Freitag mindestens, haben die einfach diese Jodtabletten einfach umsonst an Leute gegeben. Und sie hat mich dann so das erzählt und dass ihr Kinderarzt hat empfohlen, dass sie lernt, wie man die Fenster komplett zuschließt gegen Radioaktivität, falls es gibt einen Unfall oder schlimmer. Und ich habe das dann erzählt in dieser Gruppe von International Frauen, aber ich wollte keine Panik auslösen. Ich wollte nur das erzählen als so ein Zeitzeichen. Also kannst du das glauben, dass wir sind zu diesem Punkt gekommen, dass es sowas passiert. Und aber statt so erstaunen wie ich, die haben gefragt, ja, weißt du, wie viele Tabletten braucht man für einen Fünfjährigen oder wie viel, also soll man das auch als Erwachsene nehmen? Und dann fängt die Diskussion an, ja, es ist ausverkauft auf Amazon oder ja, also es gibt keine in die Apotheker hier auch. Und also eine richtig Diskussion über, wo man das bekommt und so. Und das hatte ich dann schlechtes Gewissen, weil es war mein Schuld. Das wollte ich nicht machen. Ich will keine Panik ausbreiten. Wie gesagt, mehr als eine Zeitzeichen. Und deswegen habe ich auch mit meinem Vater, waren ein bisschen hin und her. Also ich habe schon erzählt ein paar Mal, dass er schreibt 2-3 Mal der Woche eine E-Mail mit der Thema, also this country is being run by idiots und mit irgendwelche Geschichte wegen Einwanderung und die ganze Thema, die ihn beschäftigt. Und ich habe dann letzte Woche zurückgeschrieben, weißt du was, Papa, also es ist mir wirklich scheißegal, was irgendwelche Idiot gesagt hat oder welche Probleme jetzt zwischen Demokraten und Republikanern sind. Das ist mir so weit weg. Ich habe keinen Bandwidth, ich habe keine Energie für diese. Die sehen wirklich aus als petty squabbles, als irgendwas, das so irrelevant ist im Moment im Vergleich mit was passiert hier nebenan. Es ist alles eine Frage von Perspektive, ne? Und deswegen habe ich meinem Vater diese Geschichte erzählt, dass eine Freundin von mir hat die Empfehlung, Jodtablette zu holen für ihr Kind. Aber ich wollte keine Panik auslösen. Aber dann später habe ich eine SMS von meinem Vater bekommen und er hat gesagt, ich habe gerade deine E-Mail bekommen, soll ich, also wenn du keine Jodtabletten in Hamburg findest, kannst soll ich Jodtabletten von hier aus Amerika schicken? Und ich bin voll in Tränen ausgebrochen und war so, oh Gott, Also er macht sich auch Sorge, aber um mich. Und ich finde, das ist der andere Punkt. Ich habe in die letzten paar Tage auch mit verschiedenen Freunden in den USA gesprochen. Und man merkt, dass, ja, das ist ein Thema. Ja, New York Times berichtet darüber, Leute reden darüber und so. Aber dass Amerikaner, die wissen das, aber die spüren das nicht, wie wir hier das spüren. Und das macht klar Sinn. Also wir sind nebenan. Wir geben Sachen direkt von unserem Haushalt, das geht direkt zu Freunden, die fahren direkt dahin zu die Grenze und geben das denen direkt an die Leute, die rüberkommen. Ich meine, das ist so eine enge Kontakt und Verbindung und es ist viel näher.
Aber trotzdem ist es interessant, wie arrangiert die sind. Ich habe bemerkt über Facebook, wie viele Leute was gesagt haben oder sagte, dass die sammeln auch. Die sammeln und stellen Sachen per Flugzeug dann hierher, aber weiß es gar nicht, was passiert, wann es dann irgendwo ankommt. Aber am interessantesten ist, dass, ja, wir wissen schon, die Amerikaner sind Profis in Geld sammeln oder Sachen sammeln, ja. Die haben Amazon benutzt und haben Amazon Wishlists kreiert mit all diese verschiedenen Sachen, alles von, was die Militär braucht, Sachen für Camping oder für Jagen bis zum Windeln und. Du kannst dieses Wishlist aufrufen und du kannst dann kaufen. Und die Sachen geht zum Beispiel an eine Gruppe von Frauen in Brooklyn. Und die haben Lagerhalle voll mit Sachen gesammelt, neu gepackt. Und die schicken einen gesamten Flugzeug irgendwo hin mit alle diese Hilfsgüter. Und das fand ich kreativ. Mhm. Aber entweder sind Leute arrangiert oder die sind komplett ahnungslos.
Ja, eine andere kreative an diesem Punkt Initiative, das ich gesehen habe, ist über Airbnb. Guck mal da rein in Airbnb und vielleicht können wir auch ein paar Links in die Show Notes, aber die haben Info über wie man helfen kann. Aber Leute haben, als der Krise angefangen haben, einfach Zimmer gebucht.
In die Ukraine.
Genau, sodass das war eine Art Geld direkt zu Leute so irgendwie überweisen. Also die hatten keine Pläne, dahin zu reisen. Aber die Idee war, wir buchen das, dann kriegen die das Geld, dann haben die irgendwas direkt auf dem Hand von uns. Fand ich auch kreativ.
Auf die andere Seite, natürlich ist die Ukraine ein Riesenthema für unsere Politiker. Gibt es ein besonderes Thema, das ist Ölsanktionen, was von Anfang an die Republikaner haben vorangetrieben, aber auf eine andere Art und Weise. Die haben es gemacht, weil die haben bemerkt, dass es ist ein No-Win-Thema für Joe Biden. So, die haben ihm am Anfang gesagt, ja, wir müssen aufhören, Öl von Russland zu kaufen. Aber die wussten schon, wenn die das tun, dass auf die andere Seite dann die Gaspreise in den USA steigen würden. Und dann könnten die auf die andere Seite auch sagen, Joe Biden hat die Verantwortung für unsere ganz hohen Gaspreise. So, die wollten ihn in diese Klemme bringen. Aber was interessant ist jetzt, diese ganze Öldiskussion ist jetzt natürlich weiter vorangegangen. In den USA, wir kriegen weniger als 8% von unserem Öl aus Russland. Das meiste geht an die Westküste. Natürlich in Europa, das ist viel mehr. Ich glaube, dass in Deutschland, das ist 50%. Es sieht jetzt so aus, als ob die USA wird aufhören, russische Öl zu kaufen, aber nicht eine Sanktion zu machen. Und das bedeutet, dass die EU-Länder müssen nicht mitmachen. Und wir werden hören auf die nächsten Tagen, wie das auskommt. Aber die Republikaner sehen das als absoluter Schachzug gegen Joe Biden. Ich merke schon, dass die Republikaner die ganze Zeit benutzen diesen Krieg als politische Waffe.
Ja. Das haben wir auch gesehen in Tweets über Twitter, ne? Ein paar verschiedene Fälle. Ein sehr bekannt jetzt, vielleicht haben alle schon gehört, dass Lindsey Graham, er ist ein Senator aus South Carolina, hat geschrieben, dass jemand soll Putin umbringen. Was ist ein bisschen... Ich meine... Also, Entschuldigung, aber könnt ihr eine kurze Augenblick staunen über, also was für ein Idiot. Also,
ja.
Nicht zu sagen, dass andere Leute haben das vielleicht nicht gesagt und gedacht, aber so als in seiner Stelle, also ein Tweet zu schreiben und das ich meine, er hat viel Kritik dann von beiden Seiten bekommen, ja. Aber das war, ja. Muss man sagen, nur für Aufmerksamkeit.
Ja, die Republikaner, die benutzen dieses Krieg als einen Mechanismus, um zu zeigen, dass oder zu sagen, dass Biden schwach ist. Und wenn Trump Präsident jetzt sein wäre, dann hätte Putin das überhaupt nicht getraut, das zu tun. Auch gibt es Teile von der Republikanischen Partei, eher die sehr extreme Seite, und die anhimmeln Putin. Und jetzt gibt es Streit innerhalb der Partei, die sagen, hey, are you a Putin Republican or are you a Patriot? Und so, die spalten sich ein bisschen jetzt. Und was
sagen
ich
nicht Sie das immer noch? Sagen Sie das? Also ich dachte
ja, auch, in den letzten Tagen weniger, aber was ich verstehe haben, ist, dass diese Anhimmeln von Putin, das ist etwas, das vor Trump angefangen hat. Weil die sehen Russland als so wie eine von den rotesten amerikanischen Bundesstaaten. Militaristisch, konservativ, pro-white, ölbasiert und eine starke weiße Führer. So, das ist eher so diese Role Model für die Republikaner in vielen Arten und Weisen. Und deswegen haben die Putin und Russland allgemein angehimmelt vorher. Jetzt sind die, sehen sich, das ist nicht so wirklich super, aber am Wochenende gab eine Right-Wing-politische Konferenz, wo die haben ein Chant angefangen, so Putin, 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 als hey, der ist unser Held. Gibt schon Teile von den USA, die stehen hinter ihm noch, was unglaublich ist.
Ja, das ist irgendwas, das ich habe auch mit meinem Vater diskutiert, wenn man sieht, okay, du bist ein Strongman. Also mein Vater hat auch mehrmals gesagt, dass Trump sieht stark aus auf die Weltbühne. Und also dieses stark, das ist irgendwas, das die finden, weil wir wissen schon, dass Trump war immer so gegen Losers und gegen Schwachsein. Aber ich habe auch mit meinem Vater gesagt, ja, wie stark sieht das aus jetzt? Ich meine, wenn es gibt keine freie Presse, wenn der Wirtschaft ist komplett zerstört, wenn jeder, der kann von den Russen, ist rausgeflogen. Wenn die Polizei nehmen Leute auf die Straße, die protestieren gegen der Krieg in Ukraine. Und wenn die Polizei gehen dann zu die Haustür von die Familienmitglied von Leute, die protestieren und sagen, die so was heißt drohen, to intimidate. Wenn man sieht, wie ein Präsident geht von authoritarian zu totalitarian innerhalb so einer kurzen Zeit und wie leicht das ist zu sein. Ich finde, also diese Leute, die Putin, die haben kein Verständnis für was eigentlich passiert im Moment in Russland. Weil es gab auch vier Republikaner, die haben so angefangen. Also Steve Bannon auch, die wir oftmals erwähnen, hat auch gesagt, Putin is one of us. Und er ist so ein von uns. Er ist gegen also political correctness. Er ist also gegen LGBT-Rechte. Er ist so ein von uns. Ich habe nichts mehr von Bannon gehört, aber ob er immer bei Putin steht, aber auf jeden Fall viel von den Republikanern sind ein bisschen mehr in die Mitte zurückgekommen in die letzte Woche, würde ich sagen, oder?
Finde ich auch. Aber Trump hat schon wieder Kim Jong-un applaudiert letztes Wochenende in einer Rede, die er hatte. Er himmelt solche autoritärische Führer an. Er bewundert, dass zum Beispiel, dass die Menschen so viel Angst vor Kim Jong-un haben. Und das will er auch haben. Ja? Das ist dieser Macho-Leader-Typ, dass irgendwie die konservative Seite gut findet. Was ein bisschen krank ist, dass die Idee von einem Gentleman-Politician, so wie Joe Biden, sehen sie als schwach. Trump hat auch in die gleichen Rede, das war eine Rede vor, um Geld zu sammeln für die Republican National Committee am Wochenende. Er hat mehrmals Sachen über Putin gesagt, dass er ein Genius ist, savvy und smart. Und dann sagte er, das große Problem ist, dass unsere Führer sind dumm. Das hat er die Woche davor gesagt. Aber diese Woche hat er nochmal gesagt, dass er findet NATO ein Paper Tiger, ein Tiger aus Papier, etwas, das keine Kraft hat, nur zur Show ist. Und der Hintergrund dazu ist, dass Putin eigentlich wollte Trump in Amt, weil Trump hat ihm auch gesagt, dass er wollte die US raus aus NATO bringen und dass er dazu Pläne hatte, wenn er zweite Mal gewählt wäre. Und deswegen war Putin hinter ihm. Und Trump immer noch sagt, dass NATO schwach ist. Und er sagte, die USA sollte nicht an die Sideline sein, auf der Seite hier stehen. Die müssen hier in diesem Kampf sein. Dann denke ich, oh mein Gott, wenn er jetzt im Amt wäre, wir würden jetzt wirklich in einem dritten Weltkrieg sein. Dann hat er gesagt, weißt du, natürlich hat er das als Scherz gesagt, aber er sagte, wir sollten an die Seite von unseren F-22 Flugzeuge chinesische Flaggen aufmalen und dann über Russland schicken. Und dann sitzen wir zurück und schauen wir, wie die einander abschießen. Hallo, erstmals, die F-22 ist kein Bomber, das ist eine Fighter Jet. Es ist komplett illegal in die Welt, falsche Flaggen dann zu benutzen im Krieg. Russland und China in einem Krieg gegeneinander ist auch für alle in die Welt furchtbar, dass er so leicht mit so einem Thema umgehen konnte, nur ein Lach von seinem Publikum zu bekommen. Das ist so unverantwortlich für mich.
Ja, ich finde das echt scary, ehrlich gesagt. Es ist kein Witz. Und mein Vater hat auch zu mir gesagt, guck mal, warum ist es so, dass Putin ist reingegangen in Krim, als Obama im Amt war und jetzt in Ukraine und Biden im Amt war, aber nie, hat gar nichts gemacht, als Trump Präsident war. Und wie du gesagt hast, ja klar, weil er wollte der US rausholen von NATO und für andere Gründe, glaube ich auch, war Putin ein großer Fan von Trump und bleibt immer noch heute bestimmt. Aber es ist echt wirklich scary, wenn wir denken, dass er würde wahrscheinlich so sich wieder kandidieren für die nächste Präsidentschaftswahl. Und wenn wir überlegen, was passiert ist jetzt und niemand weiß auch, wie dieser Konflikt, wie dieser Krieg, was passiert ist. Es gibt nur so viele Szenarien und die sind alle, finde ich, wirklich
schrecklich.
Ja, schrecklich, furchtbar. Ich sehe im Moment nicht so viele Szenarien, die enden mit einer Happy Ending. Also ich muss sagen, dass Biden hat auch so laut und klar und deutlich gesagt, Putin macht das, er wird Ukraine attackieren. Und manche haben gesagt, was macht er? Also er löst nur Panik aus. Aber es war auch am Ende, hindsight is 20/20, wie wir sagen. Also gut, dass er so laut und deutlich das gesagt hat. Und dass Putin das hat dann das trotzdem gemacht, zeigt, dass alles ihm ziemlich völlig egal. Und das ist, was alle jetzt fürchten. Also es gibt diese Debatte, ob er mental stabil ist oder nicht. Und wenn jemand, die viele Leute glauben, nicht stabil im Kopf ist, Atomwaffen hat, ist das einfach eine Recipe für Desaster für die ganze Welt. Wendy, dein Vater hat einen militärischen Hintergrund. Hast du mit ihm schon darüber gesprochen, was er denkt über die Situation? Oder?
Ja, er findet das furchtbar, aber er ist eher auf die Seite von wie Biden jetzt das alles macht. Wir dürfen nicht jetzt Tschüss sagen, bevor wir ein paar Wörter über die State of the Union Adresse sagen. Das ist, wo Joe Biden eine sehr wichtige Rede, seine erste State of the Union gemacht, seitdem er Präsident ist. Mein Vater natürlich hat die Chance genommen zu sagen, er sah sehr schwach aus. In kognitiv ist er nicht so alle da, was die Republikaner gerne sagen. Aber ich habe ein paar andere Anmerkungen. Erstmals keine Masken. Es gab keine Maske. Und dann endlich das zu sehen, Joe Bidens Gesicht und als er die anderen Leute alle die Hände geschüttelt hat und mit dem gesprochen hat, das war echt, wow, hier ist was anders. Biden hat zur Mitte gedreht mit seiner Rede und mit seinen Prioritäten, was jetzt unsere progressive Seite von den Demokraten ein bisschen ausschüttelt. Er spricht ganz laut und deutlich für Fund the Police, nicht Defund the Police. und er will so wirklich gegen Kriminalität und für Sicherheit jetzt kämpfen. Wir haben nichts von Build Back Better gehört. Er hat viel über, was er tun kann gegen Inflation. Aber er hat ein echtes Problem, dass weniger als 30% die unabhängige Wähler, und die unabhängige Wähler sind 40% die Wähler in den USA, weniger als 30% davon unterstützen ihn. Das ist ein Riesenproblem. Die Demokraten können nicht die Midterms nur 24 gewinnen, ohne die Unabhängige. Und er bis jetzt, oder die Demokraten bis jetzt, waren zu progressiv für diese Mitte. Jetzt sind auch die Jugend enttäuscht, weil die sagen, hey, wir reden nicht genug über Klimawandel. Und so, die sind jetzt enttäuscht. So, was wir sehen jetzt, ist, dass die Demokratische Partei hat echt Probleme. Und frankly, während die Progressive sagen, Black Lives Matter und Klimawandel, das ist jetzt nicht aktuell. Und wenn wir nicht zusammenkommen und alle hinter die Ukraine und hinter Joe Biden jetzt stehen, und er macht einen echt guten Job, finde ich, dann haben wir eine große Problem. Aber es sieht nicht gut aus für die Midterms und ich glaube nicht unbedingt, dass die Ukraine wird Biden so dermaßen helfen jetzt, leider.
Das glaube ich auch. Ich glaube, die Republikaner werden jede Möglichkeit nehmen, also ihm zu attackieren, egal ob das stimmt oder nicht, ob er schwach aussieht oder nicht. Ich glaube auch, dass, wie wir wissen schon, Inflation hat schon ein paar andere Präsidenten runtergebracht und rausgeschmissen und die Gaspreise steigen schon und das ist irgendwas, das nicht so viele Politiker können überleben.
Ja, und alle Republikaner schulden ihm und sagen, hey, wir müssen mehr hier Gas und Öl in den USA produzieren. Und Jen Psaki, Pressesprecherin für Joe Biden, war ganz klar und deutlich, hat gesagt, hey, so ist nicht der Fall, weil gerade eben die Ölproduzenten hier in den USA sitzen an so viele Leases, ich weiß es gar nicht, wie das, Pakte für Öl, die gar nicht benutzen. Es sitzt nicht in die Hände von der Regierung jetzt, mehr Öl zu produzieren. Das sitzt in die Hände von den Herstellern selber. Das ist aber wie immer egal für Republikaner.
Wir haben angefangen und haben gesagt, dass Republikaner und Demokraten und ihre Streiten sind uns egal. Aber wir haben am Ende doch tatsächlich über die Streit und über die Situation gesprochen. Und wir würden auch immer eine Augen drauf haben. Aber ich glaube, das war's für heute.
Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Ideen hast, wie wir die Ukraine helfen können, bitte benutze unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto oder schick uns ein Mail, amerikaübersetzt@gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben, deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha O'Mayer. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.